Hallo, liebe Leute. Willkommen zum dritten Teil der 165. Ausgabe des Eis on Nintendo.de Podcast. Mein Name ist Jörg und bei mir sind meine Kollegen Markus. Hallo, Markus.
Hallo, ich bin wieder dabei.
Dennis. Hi, Dennis.
Hallo, auf ein neues. Wuhu.
Und Thomas. Hallo, Thomas.
Er hat mich Kollege genannt. Hallo, Kollege.
Er meinte Choleriker, das ist was anderes.
Gut, wir haben bei den ersten beiden Teilen kein großes Aufhebens gemacht und im Grunde immer sofort gestartet. Das machen wir jetzt auch. Das heißt, Thomas, du bist dran mit deinem ersten Thema aus dem dritten Quartal 2024. Was hast du für uns?
Am 26. September gab es eine News, da hat sich Miyamoto mal wieder zu Wort gemeldet. Und zwar ging es darum, unter anderem, dass Nintendo immer auch in die Console Wars reingezogen wird. Das heißt, direkt mit der Konkurrenz von Sony und Microsoft, mit der PlayStation und der Xbox verglichen wird und mit reingezogen wird und Vergleiche gemacht werden. Und zusammengefasst kann man sagen, die Message von Miyamoto und Nintendo dieselbe wie über die Jahre hinweg. Ja, man muss uns da nicht unbedingt mit ins Boot nehmen und wir machen lieber unser eigenes Ding. Performance schön und gut, aber wir wollen lieber auf Innovation setzen und einzigartige Erlebnisse schaffen. Und wenn wir denken, wir haben was und das Timing ist richtig, dann releasen wir das. Und am Ende soll man halt Nintendo für was Besonderes halten und nicht jetzt in dem Kampf verwickelt, wer die beste Performance hat und den schnellsten Grafikchip. Und insgesamt soll man Nintendo auch als mehr als eine Computerspielefirma sehen. Und ich fand die News ganz interessant, weil ich stimme dem eigentlich fast hundertprozentig zu. Das sind auch die Dinge, die man an Nintendo liebt. Spiele herzustellen, die was Besonderes sind, die oft auch Innovation vorantreiben, sei es jetzt Software- oder Hardware-mäßig, die einfach auch einen gewissen Charme haben und da auch eine richtig gute Qualität dahinter steckt. Und trotzdem, auch wenn ich nicht die beste Grafik und die beste Performance und all das brauche und ich es toll finde, wenn auch die Hardware von Nintendo sich von der Konkurrenz abhebt, finde ich doch, dass Nintendo oft in den Jahren manche Sachen einfach ein bisschen zu viel vernachlässigt hat, was die Grafik angeht oder die Power, gerade wenn es darum geht, zum Beispiel Spiele anzubieten, die es auch auf anderen Konsolen gibt, wo man jetzt sagt, nein, ich will mir jetzt keine Xbox oder PlayStation kaufen, aber ich würde trotzdem gern irgendwas Allgemeines spielen, sagen wir Need for Speed, Assassin's Creed, was auch immer, was es so generisch auf Plattformen gibt. Und da hinkt Nintendo meistens ein bisschen hinterher. Und es ist zwar nicht hundertprozentig nötig und wichtig, aber trotzdem schade. Und ich finde, sie müssen in dem Rennen nicht unbedingt die Ersten sein, aber sie könnten trotzdem ein bisschen mehr mit der Zeit gehen, was auch schwierig ist, weil die innovative Hardware meistens auch viel von dem Preis einnimmt, was die Hardware dann kostet. Aber ich finde, ein bisschen mehr können schon gehen, anstatt sich komplett da rauszunehmen.
Also es macht, glaube ich, immer Sinn zu überlegen, so, wo kann ich meine Nische finden? Was hebt mich von den anderen ab? Man darf aber nicht zu weit abdriften, dass die Entwickler eigentlich gar nicht wissen, wie soll ich das Feature einsetzen und machen und nutzen das dann nicht. Wie bei der Wii U zum Beispiel. Und manchmal sind es auch nur Kleinigkeiten, die man dann als Innovation darbieten kann, obwohl das jetzt nicht, also das Rad wird nicht neu erfunden, aber man macht einfach was anderes als die Konkurrenz und es wirkt dann erfrischend. Also ich weiß nicht, ob wir von der Entwicklung von Controllern, ob wir an dem Punkt heute wären, wo wir sind, wenn jetzt nicht irgendwie jemand angefangen hätte, ich mache ein Steuerkreuz. Dann kommt plötzlich ein Analogstick dazu, weil man gemerkt hat, 3D-Spiele mit Steuerkreuz, ja, funktionieren nur so semi. Man macht einfach ein bisschen was anders oder macht sich zumindest Gedanken, was kann man ändern, was kann man anders machen. Also ich finde es auch nicht alles immer gut. Ja. Manchmal sind auch Verbesserungen oder Änderungen, wo ich denke, warum hat man es nicht so gelassen, wie es die anderen alle machen, warum muss man jetzt was Neues machen? Und ich glaube, dass Nintendo da schon ein bisschen mehr den Fokus hat als die Konkurrenz. Trotzdem, das möchte ich noch sagen, trotzdem bleibt es nicht aus, dass man das mit den anderen beiden Großen vergleicht. Egal, was Nintendo macht und rausbringt, es wird immer verglichen mit den anderen, was so auf dem Markt ist. Das lässt sich nicht verhindern. vielleicht das, um kurz zu sagen, also Miyamoto hat, glaube ich, schon recht, wenn er sagt, ja, wir können doch gar nicht so in den Konsolenkrieg, wir machen doch immer so ein bisschen was anders, oder wir hingen auch ein bisschen hinterher, aber andererseits, sie sind aber drin im Markt. Sie sind einer von den drei Großen. Deswegen werden die auch mit den anderen verglichen.
Ich versuche das mal durchzugehen. Also, vorweg, ich will hier gar nicht irgendwas niedermachen oder die Durchschlagskraft einiger Dinge, die Nintendo erfunden hat, beziehungsweise die Nintendo auf den Markt gebracht hat, irgendwie negieren, kleinreden oder so. Ganz im Gegenteil. Markus hat gerade einige Dinge gesagt. Steuerkreuz haben wir Nintendo zu verdanken. Analogstick haben wir Nintendo zu verdanken. Rumble Pack haben wir Nintendo zu verdanken. Wie Jump'n'Runs funktionieren, haben wir zu großen Teilen Nintendo zu verdanken. Nintendo hatte viele, und ich kann gar nicht genug I's in das Wort einbauen, wirklich tolle Innovationen, die auch heute noch Standard sind. Und Nintendo hat durch zahlreiche Spiele der Branche unglaublich viele Impulse gegeben. Worauf ich aber hinaus will ist, und da schicke ich vorweg, ich bin da nicht ganz sicher, ob Miyamoto es so meint, wie ich es verstehe. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Leute bei Nintendo nicht jeden Tag haargenau verfolgen, was auf Smartphones, PC, Xbox, PlayStation, was auch immer sonst noch eventuell mal für Mitbewerber rauskommen, passiert. Wohin bewegt sich der Markt? Welche Trends laufen gerade? Wie reagieren die Leute auf Sony, Microsoft? Wie reagieren sie auf uns?
Ganz bestimmt.
Ja, eben. Marktanalyse gehört ja dazu.
Und genau das zu tun, ist der Inbegriff von mit jemandem konkurrieren. Und konkurrieren tut man immer mit jemandem auf demselben Markt.
Das geht ja auch nicht, dass du nicht links und rechts guckst, weil nachher sagst du, hey, ich habe voll die tolle Idee, ich mache einen Control-Stick. Und dann kommst du auf den Markt und denkst, ach scheiße, das hat ja schon jemand anders. Hat mir keiner gesagt. Na, also es muss ja schon irgendwo gucken, was haben die gerade, vielleicht haben wir eine coole Idee, die wir umsetzen wollen. Und dann siehst du das, ach gut, das gibt's schon. Ne? Also
ich weiß nicht, ob er auch mit dem Konsolenkrieg gemeint hat, weil das war ja, glaube ich, nach dem GameCube war das ja so, dass Nintendo auch nicht mehr so diese technischen Spezifikationen veröffentlicht hat.
Ja.
Dass es vielleicht eher darum geht, dass man auf dem Papier einfach schaut, welche ist die beste und die kauft man sich dann, sondern eben um das geht's lange nicht mehr.
Ja, das ist ja genau das, was Miyamoto sagte. Wir waren ja nie da drin. Die Leute sollen doch uns nicht bitte immer da reinstecken. Also gerade in den 90ern war Nintendo voll in den Console Wars. Dauernd wurden die Bits erwähnt. Nicht nur bei Sega und Co., auch von Nintendos Seite.
Ja, aber seit 20 Jahren machen sie das nicht mehr. Und ich glaube schon, dass er das so formulieren kann, wie er es formuliert hat.
Ich glaube auch, dass er eher aktuell meint, dass sie jetzt aktuell oder schon eine Weile nicht mehr da reingesteckt werden wollen, weil sie einfach da nicht mithalten wollen, können und ihr eigenes Ding kochen, ihr eigenes Süppchen.
Das Ding ist, Nintendo ist scheinbar eine Generation hinten dran. Also alles, was gefühlt im selben Jahr woanders rauskommt, kommt dann, wenn dann, bei der nächsten Nintendo-Generation dann als
HD-Remake.
Als Spiel. Und oft läuft es dann auch nicht so richtig gut. Also wo es mir das erste Mal richtig fies aufgefallen war, war, als Assassin's Creed auf der Wii U rauskam. Was es schon gefühlt übertrieben 5 bis 7 Jahre vorher woanders gab. Und dann kam das für die Wii U und ich dachte, oh cool, endlich mal Assassin's Creed 3. Und dann hat das Ding komplett geruckelt.
Wii U, ja.
Ja, okay. Schade.
Ich glaube, bei der Wii damals war es ja so, dass sich die Spiele schlecht verkauft haben. Da haben dann die Entwickler gesagt, also bevor wir da noch mehr Geld und Zeit reinstecken, lohnt sich das nicht, dieses tolle Innovative zu nutzen. Aber das hat sich ja bei der Switch eigentlich geändert. Da sind ja dann noch immer mehr auf den Zug gesprungen, weil ja eben die Switch sich so gut verkauft hat und die Leute es ja trotzdem irgendwie gekauft haben. Also da hätte man schon sich ein bisschen mehr dann, ja, drum kümmern können, ne?
Ja.
Ja.
Dann ist jetzt Dennis an der Reihe. Dein erstes Thema, bitte.
Tja, mein Thema ist Anfang September eigentlich gewesen. Und zwar ging es darum, dass ein ehemaliger Star Fox Artist gesagt hat, dass es immer noch Hoffnung für das Franchise gibt, dass es zurückkommt.
Wuhu!
Ja. Rhiannon Beaven oder sowas hat gesagt, dass Takaya Imamura quasi das Ganze gesagt hat. Er hat bei Star Fox und F-Zero mitgemacht und meinte halt, dass es eigentlich ja ein starkes Franchise ist und auch mit Miyamoto natürlich immer in Kontakt, und er liebt natürlich die Star Fox-Serie und denkt, dass es auch bald zu einem weiteren Spiel, Film oder in irgendeiner Form mit der IP weitergeht. Und daran habe ich nicht gezweifelt, aber es wäre halt schon cool, wenn es da wieder was geben würde. Beziehungsweise er hat geschrieben, Miyamoto ruft mich an, ich mache alles. Und sagt mir Bescheid, wenn es den Star Fox Film gibt und so. Also das ist ja wieder so dieser Standardsatz von Miyamoto. Ne? Wir wissen nicht, was wir damit machen sollen, deswegen bringen wir kein F-Zero oder kein Star Fox. Aber wie innovativ muss das sein, um uns einfach ein cooles Game zu bringen? Ne? Ich meine, selbst Star Fox Adventures fand ich irgendwie cool, auch wenn es irgendwie anders war und vielleicht nicht ganz so stark wie so das typische Star Fox durch den Luftfliegen-Weltraumshooter. Aber ja, die haben diese starke IP und ich hoffe doch mal, dass sie sich da wieder irgendwas einfallen lassen. Und ich brauche jetzt kein Star Fox Adventures HD Remake oder so, aber irgendwas Cooles, einfach, dass wieder die typischen Elemente drin und vielleicht hier und da was verbessert. Immer her damit. Und ein Film würde natürlich auch passen. Ne? Ich meine, Star Wars ist ja jetzt auch nicht so weit weg von dem ganzen Thema, sage ich jetzt mal. Weltraumschlachten und irgendein Team, das halt hier so Rook Squadron mäßig mit den Starwings hier durch die Gegend fliegt und Panzer und was auch immer. Also immer her damit.
Also ich kann mir da auch vorstellen, was jetzt einen Film angeht, dass da genug Substanz da ist, da was draus zu machen. Es gibt viele Charaktere und ja, so eine Weltraumschlacht und ein bisschen Star Fox Adventures mit reinbringen, also dass auch, ja, dass vielleicht es auch Bodenmissionen gibt oder sowas. Also jetzt, wo du das sagst, also diese News ging an mir vorbei, aber einen Film könnte ich mir tatsächlich gut vorstellen.
Interessant fand ich auch den Satz, ich schreibe das hier, ich übersetze es mal, wenn du ein Spiel auf einer Spielekonsole bringst, ne, die Plattform dann weg ist, dann verschwindet auch so ein bisschen die IP. Mhm. Und wenn du aber einen Film machst, der bleibt für die Ewigkeit, weil den kannst du halt immer wieder angucken, der ist halt immer mal wieder wahrscheinlich auf Netflix oder was auch immer. Bei einem Spiel musst du halt die Konsole haben.
Oder ein Let's Play anschauen.
Ja, Let's Play anschauen.
Erst gerade eben haben sie bei Konami gesagt, sie bringen das Remake von Metal Gear Solid 3 raus, weil die jungen Spieler das gar nicht mehr kennen und vergessen.
Genau.
Dass man wieder die IP so ein bisschen mehr auf dem Schirm hat. Ich habe mir gerade die Liste angeguckt von den Spielen, wenn man so guckt. Erstes Starwing 93, Lilith Wars 97. Ich nehme mal nur die reinen Spiele. Star Fox Assault war dann 2005, das war dann schon 8 Jahre. Star Fox Zero kam 2016, das waren schon 11 Jahre Abstand. Also das streckt sich immer und immer weiter. Und vielleicht tun sie sich bei dem Genre auch schwer mit den Innovationen, wo dann Nintendo sagt, nee, wir wollen nicht dasselbe Spiel wieder rausbringen, wenn da nicht irgendwas grundlegend anders, besser oder so ist, dann lassen wir das weg. Und so ähnlich klingt es ja auch bei F-Zero. Aber wenn dieser Zeitstrahl beibehalten wird, dann können wir das nächste dann wahrscheinlich 2030 erwarten.
Ja, das Komische ist halt, dass Nintendo bei so vielen anderen Spielen ein Port und ein Remake gemacht hat und das lassen sie halt einfach aus.
Mhm. Ich muss auch sagen, ich habe gar nichts gegen die Star Fox-Spiele. Ich habe so die größeren habe ich alle gespielt, teilweise auch durchgespielt. Aber ich bin halt nicht so der Star Fox-Fan. Deshalb kann ich jetzt so dazu nicht so viel sagen wie beispielsweise bei einem potenziellen Zelda-Film. Aber die Grundaussage, es gibt immer noch Hoffnung, dass irgendwas mit dem Franchise gemacht wird, das ist ungefähr so, als wenn Nintendo sagt, wann kommt das neue Spiel? Wir arbeiten immer an neuen Ideen.
Mhm.
Ja, natürlich gibt es immer eine Hoffnung. Irgendwo ist immer ein Zeitfenster, wo irgendwie doch noch mal was zurückkommen könnte. Aber für mich ist das so ein bisschen so eine Nullinformation.
Mhm. Also die News selber fand ich auch wenig Aussagekraft, aber es weckt so ein bisschen die Hoffnung, zumindest denkt man mal wieder dran und so als Fan merkt man, dass man sich dann doch was wünscht und das ist schon lang her.
Ach, du meinst, das war so eine taktische Aussage, damit die Leute Nintendo anfangen zu nerven?
Ja, oder dass man sich selber ins Gespräch bringt, ich weiß es nicht. Aber wir haben es nicht, also ich finde, man hat Star Fox nicht vergessen, hat man auch bei Smash Bros. Gemerkt. Und
er hat auch angemerkt, dass Miyamoto eine größere Liebe für Star Fox hat als für F-Zero. Deswegen denkt halt auch, dass er da früher was kommen könnte als F-Zero zu F-Zero.
Das will der Jörg nicht hören.
Nein.
Und ich eigentlich auch nicht. Ich will da nicht zwischen meinen Lieblingskindern entscheiden müssen.
Ja. Markus, entscheide dich mal bei deinen Lieblingsnews. Worüber möchtest du jetzt sprechen?
Nintendo hat, es müsste Juli gewesen sein, eine Switch-Joy-Con-Ladestation veröffentlicht. Und ich habe mir gedacht, okay, nach 7 Jahren für $21, vermutlich dann 21 Euro, ich habe mich da so ein bisschen gefragt, so, wer ist denn da die Zielgruppe? Mittlerweile gibt es ja wahrscheinlich Haufen günstigere Ladegeräte. Es gibt ja auch diesen, ich nenne es mal Hunde-Controller, ich glaube, so haben wir es am Anfang genannt, wo man diese Joy-Cons halt reinstecken kann, dann einen vollwertigen Controller hat. Der kostet 30 Euro, der hat einen Anschluss, dass ich da die Joy-Cons laden kann damit. Den gab es von Anfang an. Das heißt, ich kann mit dem Hunde-Controller 2 Joy-Cons laden und die anderen 2 an der Switch selber. Und dann habe ich mich gefragt, wer ist die Zielgruppe für diese Ladestation nach 7 Jahren?
Das habe ich schon oft gesehen, dass es bei anderen Konsolen halt gab, dass die halt so wie bei Thomas, die PlayStation 5, da gibt es so ein Ding, ne? Aber ich weiß nicht, ob das von Sony ist oder separat, aber...
Ich weiß es gerade selber nicht. Ich glaube, es ist offiziell. Aber ja, es kommt ein bisschen spät.
Anscheinend gibt es von Drittherstellern auch Ladestationen, die 4 Joy-Cons auf einmal laden. Und wahrscheinlich kosten die nicht mal so viel oder gleich viel.
Das ist auch so ein bisschen mein Problem. Zum einen, nach über 6 Jahren ist das ein bisschen spät, da bin ich jetzt einfach raus. Ich habe mich mit den Möglichkeiten, wie ich meine Joy-Con oder meinen Pro-Controller auflade, irgendwie arrangiert. Ich habe jetzt keinerlei Bedarf mehr dafür. Und wie auch gerade schon gesagt, es gibt von Third Parties oder für andere Plattformen auch oft offiziell einfach Möglichkeiten, mehr Controller auf einmal zu laden als wieder nur 2 Joy-Con. Aber was mir eingefallen ist, 2 Dinge. Zum einen, es könnte sein, A, dass sie einfach nur irgendwas Neues mit dem Switch-Label raushauen wollen, damit halt die Konsole in den Supermärkten und bei den Online-Plattformen so ein bisschen repräsentiert wird. Aber B, könnte das auch sein, das halte ich für gar nicht so unwahrscheinlich, dass es ein indirekter Hinweis darauf ist, dass die Joy-Con mit der Switch 2 kompatibel sein werden. Warum soll ich jetzt noch so ein Ding rausbringen für alte Controller, wenn die nicht mit was Neuem kompatibel sind, abgesehen davon, dass ich vielleicht einfach nur noch mal Geld machen will?
Könnte schon sein, dass die Switch 2 kompatibel sind, weil da soll ja die Hardware, glaube ich, weiß nicht, auch funktionieren. Wenn es magnetisch ist, ist es komisch dann, aber ja, weiß nicht.
Das habe ich mich dann auch schon gefragt. Weil wenn dann die Joy-Cons für die Switch 2 sich anders einraschen lassen über Magnetismus, wobei das da trotzdem irgendwo mechanisch gehalten wird, ich glaube nicht, dass es nur über Magnetismus geht, aber die werden ja dann anders aussehen an der Stelle. Also, ich glaube, Nintendo hätte auch kein Problem damit, das jetzt rauszuhauen und in 2 Monaten sagen sie jetzt, hier kommt die Switch 2 und jegliches Zubehör ist nicht kompatibel. Also, ich glaube, Nintendo hat da keinen Schmerz damit.
Gar nicht. Dann komme ich mal zu dem Thema, bei dem ich sehr geschmunzelt habe, aber auch den Kopf geschüttelt. Für die PlayStation 5 kam das Spiel Astrobot raus. Das sieht richtig gut aus, richtig spaßig aus und die hohen Wertungen sind garantiert gerechtfertigt. Was ich aber nicht verstehe, sind so Aussagen in vielen Reviews oder in Kommentaren auch unter Videos oder so, dass Nintendo sich da eine Scheibe abschneiden soll, dass Sony mit dem Spiel das Jump'n'Run irgendwie revolutioniert hätte und das ist der neue Standard. Und ich habe viele verschiedene Sachen in dieser Hinsicht gelesen. Ich habe mir viele Gameplay-Videos angeguckt, Trailer und alles Mögliche. Nochmal, das Spiel sieht wirklich toll aus, das macht garantiert mega viel Spaß. Aber für mich sieht das aus wie ein Best-of aus Mario 64, Mario Sunshine, Mario Galaxy und Mario Odyssey. Und ich habe da nichts dagegen, dass man sich, ich sag mal, inspirieren lässt und ein Spiel macht, das so das Beste aus allen Welten herausnimmt und man macht so seinen eigenen Spin drauf. Aber nichtsdestotrotz sieht das Spiel für mich aus wie ein im Kern sehr gut gemachtes Mischmasch-Reskin von diversen Mario-Games. Und nicht nach etwas, bei dem Nintendo etwas lernen könnte, sondern nach etwas, das von Nintendo gelernt hat. Bestimmt ein tolles Spiel, aber Leute, bleibt auf dem Teppich.
Ich stimme dir zu. Tatsächlich finde ich, das Spiel sieht super aus. Das Gameplay sieht auch sehr flüssig und spaßig aus. Auch so die Ideen an Gegnern und Farben und Welten und ja, sagen wir mal, Aktionen, die man machen kann und alles, haben sie wirklich sehr gut umgesetzt. Aber ich sehe da leider auch nichts Innovatives in dem Sinn, sondern eher dieses: Seid froh, dass ihr jetzt auch mal so eine Art Mario habt. Und so gut es auch ist, ich glaube auch, der Stempel sollte eher sein, Sony hat jetzt ihr eigenes Ding gefunden, so ein 3D-Jump'n'Run und mit einem Maskottchen und einer süßen Welt und sonst was, für, sagen wir mal, vielleicht auch für ein jüngeres Publikum gefunden. Und ist ganz cool, aber ich glaube, die Message von den meisten ist auch falsch. Also da wirkt es für mich eher so ein bisschen dieses: Wir haben jetzt auch mal was und es müssen wir den Leuten unter die Nase reiben. dass es nicht nur Nintendo ist, sondern die PlayStation bietet jetzt sowas. Hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl.
Das ging mir völlig an mir vorbei.
An mir wäre es auch vorbeigegangen, wenn du es nicht in deine News mit reingenommen hättest. Vielleicht sind auch viele so begeistert, weil es für die einfach eine neue Erfahrung ist, weil die vielleicht schon lange keine Mario-Spiele mehr gespielt haben und jetzt völlig überrascht sind, wie toll ein Jump'n'Run oder ein 3D-Plattformer sein kann. Um ein Beispiel an mir aufzuzeigen, als ich damals Twilight Princess gespielt habe, dachte ich, oh wow, also waren ein paar tolle Ideen dabei und tolle Mechaniken. Und ich habe dann später festgestellt, dass es in Wind Waker auch schon teilweise umgesetzt war. Aber das habe ich damals nicht gespielt gehabt. Und vielleicht ging es denen auch so. Also wenn die kein Odyssey gespielt haben und kein Galaxy, sehen jetzt diese Mechanismen und spielen das. Und es macht ja auch Fun. Also Galaxy macht heute noch Spaß. Es ist sehr gut gealtert. Und also so könnte ich es mir erklären. Aber ich glaube, wenn du die Mario-Spiele kennst, dann müsste das ja so wie dir ja eigentlich aufgefallen sein, die ganzen Parallelen. Ja.
Kommen wir von meinem ersten Thema dann zu Thomas' zweiten Thema. Bitte, Thomas.
Mein zweites Thema ist auch kein großes Thema. Und zwar, ich habe mich gefreut, dass ich in dem Jahr 2024 auch ein neues Nintendo-produziertes Spiel mich freue und kaufen kann. Und dass es zudem noch ein Zelda-Spiel ist. Echoes of Wisdom. Und die Freude war groß und die Überraschung oder die positive Erfahrung beim Spielen war da und ich wurde nicht enttäuscht, sagen wir mal, wieder ein bisschen Innovation in das Zelda-Franchise zu bringen oder Sachen zu kombinieren, die man vielleicht woanders gelernt hat, wie bei Mario Odyssey und wenn nicht sogar mein erstes großes Spiel dieses Jahr für die Nintendo Switch.
Ich kann nur sagen, ich habe richtig Bock auf Echoes of Wisdom. Es sieht total nach meinem Geschmack aus, eben weil es auch diesen A Link to the Past Spin hat. Aber es ist mir im Moment noch zu teuer.
Verstehe ich.
Aber du weißt ja, dass es nicht günstiger wird, ne?
Auch irgendwo kriegt man es immer mal gebraucht oder jemand leiht es einem aus oder.
Ich meinte halt bei Nintendo.
Nö, das ist mir klar.
Ja, ich muss auch mal schauen. Also wie gesagt, ich habe ja schon im letzten Podcast gesagt, ich muss mal bei Thomas ein bisschen spielen oder mir es vielleicht mal ein bisschen angucken, ob mich so die ersten paar Minuten hooken oder so. Ich glaube nicht, dass es schlecht ist, aber ja, so aktuell reizt es mich noch nicht so richtig, auch wenn ich Lust habe, es zu spielen. Es reizt mich nicht, es zu kaufen.
Ich hatte das Spiel auch im Fokus, habe es mir aber auch noch nicht gekauft und wahrscheinlich werde ich es mir auch nicht holen. Ein bisschen ist Nintendo auch schuld, aber dazu kommen wir dann eigentlich im vierten Quartal, weil es gibt seit einer Weile Banjo-Tooie in der N64 Virtual Console und das spiele ich halt gerade und dann gibt's keinen Platz für Zelda.
Ja, toll, Markus. Und jetzt bringt Nintendo wieder lange nichts für das NSO, weil die sagen, oh, dann kaufen die anderen Spiele nicht. Ja, toll.
Genau.
Okay, Dennis, was sagst du uns denn? Dein zweites Thema, bitte.
Ja, erzählen ist ein guter Übergang eigentlich. Also mein Highlight war, dass meine Frau und ich es geschafft haben, fast schon spontan im März gebucht und dann im September dieses Jahres sozusagen nach Japan zu fliegen. Und dort war mir klar, dass ich definitiv zum Universal Studios will und das Super Mario World Vergnügungspark erkunde. Ja, was soll ich sagen? Es war auf jeden Fall ein absolutes Highlight. Und du bist halt, was ich vorher auch noch nicht wusste, in diesem Universal Studios ist ja nicht nur, dass es ein Nintendo-Vergnügungspark ist, sondern du gehst ja in die Universal Studios und dort gibt es die verschiedenen Bereiche, ebenso wie im Europa-Park. Da gibt es halt Weiße Hai, es gibt Jurassic Park, es gibt eben auch Harry Potter und eben Nintendo World. Es geht ja schon los, wenn du eben zu dem Parkbereich läufst, sind auf dem Boden Münzen abgebildet und wenn du drüber läufst, kommen halt seitlich aus Lautsprechern blim, die Münzsounds aus Mario und du denkst, ha, okay, fängt ja schon mal gut an. Ja, und das geht halt weiter von dieser Uhr, die man sich kaufen kann. Natürlich machen sie da auch Geld mit. Ich glaube, die hat einfach 30 Euro gekostet und das ist nicht mal eine Uhr, sondern es ist halt ein Band, das du dir um den Arm quasi anlegst und das hat halt einen NFC-Chip drin. Und da gibt es halt eine App und du kannst halt überall in dem Park sozusagen Münzen sammeln und kannst an Münzblöcken quasi nach oben springen und richtig wie Mario sozusagen Münzen in dieser App sammeln. unabgesehen von den zwei Rides, die sie allerdings nur haben, haben sie halt über so kleine Minispielbereiche, nenne ich es mal. Also das fand ich eigentlich ziemlich cool, weil du kannst dich halt da anstellen, kannst diese Schlüsselmedaillen sammeln und dann musst du zum Beispiel an so einem Rad drehen, bis der Goomba dann hier nach vorne kommt. Oder es gab so ein Uhrenspiel, bei dem man halt, also waren auch mehrere dabei, wo immer so die solche Wecker geklingelt haben also aufgeleuchtet und musste immer so draufdrücken, ganz schnell, dass die halt ausgehen. Und immer wenn du diese Minispiele gewonnen hast, hast du quasi, deine Uhr hast du sowieso immer gescannt dann oder dieses Band. Und dann hast du so einen Schlüssel bekommen. Und wenn du 3 von diesen Schlüsselmedaillen bekommen hast, dann konntest du ins Baby Bowser Castle quasi gehen. Und das war dann auch nochmal so ein Raum, wo du dann vorzeigen musstest, dass du die 3 Schlüssel hast. Und dann hast du nochmal gescannt und dann, ja, du hast jetzt Zugriff dazu. Und dann sind wir da reingegangen und dann gab es auch so 2 Teams, wo man dann so Puzzle lösen musste. Also da musste so ein Bild zusammenbauen. Da hat man irgendwie auf ein Puzzle draufgedrückt. Das ist dann dort erschienen und dann musste man das zusammenlegen. Und dann gab es am Schluss einen Kampf gegen Baby Bowser, wo wir dann alle auf so ein Feld draufgestanden sind. Und dann waren da wie so Schattenspiele. Also man hat sich als Schatten vorne gesehen. Und dann sind wir so Bob-Oms an so Fallschirm runtergekommen. Und dann musste man die so quasi mit den Händen in die Richtung schießen und dann hat man quasi gegen Bowser gekämpft und gewonnen und, also wir haben gewonnen und dann hat man quasi so eine Medaille in der App bekommen und auch wenn du die Mario Kart Tour gemacht hast, also diese Mario Kart Achterbahn, sage ich mal, also das ist eigentlich ein AR-Ride, also man kriegt so eine Brille auf, die halt zum einen an der Bahn entlang fährt, aber du siehst halt mit dieser Brille noch die ganzen Mario Kart Charaktere, wie sie da fahren. Da musst du auf die schauen und sie quasi abschießen mit Panzern und Panzer sammeln. Und dann hast du halt als Gruppe in diesem Kart, da ist man zu viert gefahren, hast du dann am Schluss dann den Gruppensieg gehabt oder so, wenn halt gegen andere Kartfahrer und ja, die Yoshi-Bahn, da fährst du eigentlich eher gemütlich so um den Park so ein bisschen rum und hast halt die ganzen tollen Yoshi-Figuren und wie die halt sich da bewegen. Und es ist wirklich krass, wenn du auch in den Warteschlangen bist, du hast halt in diesem Mario Kart, das ist dann so ein Bowser-Schloss und du laufst da durch, dann steht da der Bowser oben und dann siehst du so eine Fabrik, wie die ganzen, wie heißen die kleinen Bowser-Köpfe, die da gebaut werden und dann siehst du halt, wie die in den Bildschirmen, wie dann dort, wie sie da angeheizt werden, zusammengeschraubt werden, dann fahren sie an so einem Band entlang und du läufst halt da durch, während du wartest und hast halt diese, überall diese kleinen, feinen Besonderheiten. Und das fand ich halt richtig, richtig cool. Ja, gegessen haben wir dort auch. Schön verschnörkelte Speisen und so ein Yoshi-Burger. Der war irgendwie gefüllt. Ich weiß gar nicht mehr, was da drin war, aber es war auf jeden Fall sehr lecker. Und Merchandise haben wir auch gekauft und haben ganz schön viel Geld dort gelassen. Aber ja, auf jeden Fall, jetzt habe ich schon zu viel geredet, ein wahnsinnig cooles Erlebnis.
Wir sollten vielleicht dazu sagen, wir sind nicht gesponsert von Nintendo und wir bekommen auch sonst nichts dafür, dass Dennis das jetzt alles gesagt hat. Ich habe dazu erstmal 2 Fragen. Zum einen, kannst du das in Euro sagen, was ist der Eintrittspreis für Super Nintendo World? Und wie lange sind die Wartezeiten an den Attraktionen?
Ja, da gibt's halt einen Knackpunkt. Also zum einen, der Preis für die Karte an sich für die Universal Studios sind 58 Euro gewesen. Und da kannst du aber alles nutzen. Also du kannst den ganzen Park nutzen. Das ist nicht nur ein Nintendo-Bereich. Aber das Problem ist, der Nintendo-Bereich ist tatsächlich kleiner, als man vielleicht denken könnte. Deswegen sind die Besucherzahlen begrenzt. Also du kommst da, wenn du mal drin bist und rausgehst, nicht mehr rein. Also du musst da auch ein spezielles Entry-Ticket haben, um da überhaupt reinzukommen, weil sie das halt überwachen von den Besucherzahlen. Und es gibt aber eine Möglichkeit, bei einer Lotterie irgendwie vorne dran mitzumachen und dann kann sein, dass du erstmal halt so auch noch reinkommst. Und da kommt halt die Krux an der Sache. Es gibt quasi so ein Express-Pass-Ticket, das kostet doppelt so viel. Das heißt, du hast den normalen Eintritt plus dieses Express-Pass-Ticket und dann hast du quasi ein Entry auch automatisch in der Nintendo World. Und dann hast du aber auch Timeslots für die ganzen Park-Rides in dem Universal Studios. Das heißt, du, wenn du die Tickets kaufst, hast du verschiedene Tickets eigentlich. Beim einen steht halt, ja, Mario Kart um 11 oder Mario Kart um 14 Uhr und alle anderen Rides passen sich dann auch an. Mal ist das oben, mal das von der Zeit, aber alles theoretisch so, dass man es schaffen könnte. Und bei manchen Rides musst du dich sogar entscheiden, welche du willst. Es gibt welche, wo du nur 3 Rides hast, manche mit 5 Rides. Und wir haben halt geguckt, dass wir auf jeden Fall die Mario-Sachen mitnehmen. Und dann war halt noch Harry Potter und was auch sonst noch alles. Und das lohnt sich natürlich schon, weil das eben auch Express-Tickets sind, bei denen du halt 10 bis 20 Minuten anstehst, während du halt in den normalen Schlangen schon mal so eine Stunde oder länger stehen kannst. Also dem Mario Kart war dann 2 Stunden sogar anstehen.
Leider gang und gäbe bei so Parks, die halt auch zu viele Besucher bekommen, für ihr eigenes Wohl.
Ein Nachteil war halt, dass du auch für das Restaurant dort Zeitslot reservieren musst. Das musste ich nicht. Ich dachte, man geht halt dann rein und dann kriegt man irgendwann einen Platz und gut ist. Nee, du musst dich dann online einen Zeitslot quasi einrichten, damit du da essen kannst. Witzig war, da konnte man auch einfach Popcorn kaufen. Und wir haben uns dann so ein Mario Kart Popcorn-Ding gekauft, hat auch 30 Euro gekostet, steht halt jetzt rum, sieht aber cool aus.
Eine Portion Popcorn kostet 30 Euro?
Nee, das war 30 Euro dieses Mario Kart, was halt so in dem Hover-Modus ist und das leuchtet auch und da kann man das Popcorn hinten in den Kofferraum quasi reinmachen und daraus essen. Total absurd, aber es sah halt cool aus.
Wie viele Attraktionen gibt es denn eigentlich? Oder sagen wir mal große Fahrattraktionen, weil das kam mir auch relativ überschaubar vor.
2 Attraktionen plus halt das, was du halt nebenher noch machst. Also das mit den Minispielen und den Schlüssel sammeln und da muss ja auch anstehen. Mhm. Was ich auch ganz cool fand, man merkt halt diese japanische Mentalität. Ne? Das kann vielleicht manchen zu viel sein, aber ich fand es halt super witzig, weil du gehst da in die Schlange, ne, sagst, okay, ich gehe da jetzt rein und sie, ihr kennt auch Mario? So ja, da müsst ihr aber auch, wuhu! Wir dann halt alle, wuhu, okay, ihr seid bereit, um hier reinzugehen und dann, ja, es ist halt immer so, klar, das ist halt für die jüngeren Familienkinder, die freuen sich dann voll, aber jeder musste dann hier wuhu machen und dann, ja, bist du halt dann in dieses Spiel reingegangen. Also man merkt, dass die Leute das da halt auch leben, ne, also und dann ist auch so ein Toad-Figur rumgelaufen, hat Fotos, konntest du Fotos mit dem machen und so, also schon ganz cool. Also die Liebe zum Detail ist da groß.
Ich bin mal gespannt, wie es in 10 Jahren aussieht, weil wenn ich überlege, wenn es dann irgendwann mal F-Zero, Star Fox, Zelda, Luigi's Mansion, andere Sachen gibt, dass man dann nochmal hingeht und dann gibt es zwar viele kleine, aber du kannst halt wirklich so alles mal sehen, das wäre schon cool.
Wenn man in Japan ist und Nintendo mag, dann kommt man eigentlich nicht drum herum, sich das mal anzugucken. Also es ist nicht was, wo man sagt, ey, da muss ich jetzt jedes Jahr hin, weil dafür ist es halt doch nicht groß genug oder halt immer das Gleiche, sage ich mal dann. Aber das ist schon ein cooles Erlebnis.
Was ich für mich da mitnehme ist, ich höre deine Begeisterung, deine ehrliche Begeisterung. Und das Zweite ist, dass ich es gut finde, dass Nintendo endlich mal so ein bisschen Mainstream-Kram macht. Also die machen ja jetzt auch Filme und mehr Merchandise und so. Und auch mit dem Museum, auch wenn ich das jetzt nicht ganz so überzeugend finde, was ich da bisher so alles gesehen habe. Aber gut, Nintendo, Daumen hoch, weiter so. Okay, und Markus war jetzt sehr still, deshalb reanimiere ich ihn mal und bitte ihn, uns sein zweites Thema zu nennen. Bitte.
Ja, der Nintendo-Präsident, der hat gesagt, dass längere Spieleentwicklungszyklen unvermeidbar sind. Glaube ich einerseits ja, weil Spiele immer aufwendiger werden. Andererseits aber auch irgendwie, ja, man fängt ja nicht immer bei Null an. Also die Engines, die haben ja Tools mittlerweile, wo schon Sachen da sind, Physik-Engines oder so, man muss nicht alles von Grund auf neu programmieren. Ja, und man kann auch aus den letzten Jahrzehnten einfach sich auch bedienen und ich glaube, das müsste nicht immer sein.
Dass Entwicklungsprozesse sich verlängern, das mag von Fall zu Fall so sein, aber ganz allgemein ist es eben genau das, von Fall zu Fall. Ich glaube durchaus, dass ein neues Zelda zukünftig länger dauert, wegen Open World und so weiter, das jetzt Einzug erhalten hat. Das muss ja auch alles gestaltet und miteinander abgestimmt werden und so eine riesige Welt. Oder Mario Maker, was da alles miteinander funktionieren muss, wow, also klar dauert das lange. Aber ein neues New Super Mario oder Animal Crossing? Wie du schon gesagt hast, Markus, natürlich macht man das nicht in 2 Wochen fertig, aber man fängt auch nicht bei Null an. Man hat schon Engines, man hat schon Assets und so weiter, die man weiter benutzt. Das Gameplay muss auch nicht immer neu erfunden werden. Also ob das da wirklich länger dauert als die jeweiligen Ableger davor? Also ich bin da auch am Zweifeln, ob Entwicklungszyklen immer länger werden. Das halte ich für eine von Fall zu Fall Aussage.
Man weiß ja auch nie genau, wie die ihre Ressourcen aufteilen. Also gehen die extra sparsam mit ihren Entwicklern rum und verteilen die und sagen, ja, okay, dann arbeiten halt nur 10 anstatt 40 Leute gerade im Spiel, weil wir noch 3 andere Projekte haben. Und dann weiß man auch nicht, ist das Spiel schon wieder seit 5 Monaten fertig, aber es passt halt vom Release-Plan hier in den Monat August, weil da ist noch ein Loch drin. Ich glaube auch, dass die Aussage einfach so ein allgemeines Ja, es kann schon ab und zu mal länger dauern und es wird auch länger dauern. Und manche Spiele, wie du sagst, Tears of the Kingdom, die werden halt größer. Aber ich glaube auch, dass man die Aussage so allgemein nicht einfach hinstellen kann. Oder dass da ein bisschen mehr an Info und Rahmenbedingungen fehlt.
Ich meine, klar, wenn die Konsole komplexer wird oder alles irgendwie komplexer wird, die Spiele größer werden, dauert es natürlich schon länger. Und wenn sich die Grafik noch verbessert, dann musst du ja auch hier und dort feilen, da mehr Details einbringen. Also es kann schon sein. Und natürlich, wenn sie Sparmaßnahmen machen, dann müssen auf einmal statt 30 Mitarbeiter nur 10 Mitarbeiter die Spiele entwickeln, dann dauert es natürlich länger.
Ja, ich denke, man muss da vielleicht nicht den Zeitraum, was die Entwicklung angeht, nur anschauen, sondern einfach die Stundenanzahl. Also wenn jetzt 10 Leute ein Spiel entwickeln und da entsprechend lang brauchen, vom Zeitraum her, und 100 Leute schaffen das dann in Zehntel von der Zeit, haben die trotzdem die gleichen Arbeitsstunden. Und ich glaube, dass das also auch mit gemeint ist, eben diese Gesamtarbeitszeit, unabhängig jetzt, wie schnell man da ein Spiel fertig bringt. Ich glaube, man muss mehr Stunden reinhauen, um ein Spiel fertig zu kriegen. Ich finde auch, was sich einfach auch geändert hat im Vergleich jetzt zu vor 30 Jahren, wenn du einen kleinen Puzzler hattest früher, dann konntest du den zum Vollpreistitel verkaufen. Das würde heute nicht mehr funktionieren. Also ich weiß noch, ich habe für Tetris DS, ich glaube, das hat 25, 30 Euro gekostet damals, habe ich mir geholt. Ich glaube, ich würde heute für Tetris nicht mehr 30 Euro zahlen. Da müsste dann schon auch mehr an Umfang rein, was ja dann wieder heißt, es ist mehr Arbeit, es dauert einfach länger. Trotzdem finde ich immer noch, man fängt nicht bei Null an und muss vielleicht auch so die Waage finden, oder der Entwickler muss auch ein bisschen so die Waage finden, müssen Spiele wie Filme werden. Also manche Spiele, die haben ja Budgets, die gehen ja in die 100, 200 Millionen. Und da frage ich mich halt, ist das die richtige Richtung, wie sich das Ganze entwickelt?
Ja, da sprichst du was Interessantes an, denn ich finde, eine Sache, die Nintendo als einer der wenigen großen Publisher besser macht als viele andere, als eigentlich so gut wie alle, ist, die Prioritäten in der Regel auf den Inhalt zu setzen. Mhm. Denn als Publisher hat man heute zwei Möglichkeiten, wenn man entscheiden will, was man an seine Kundschaft verkaufen will. Inhalte oder Skins. Zu viele verkaufen eigentlich nur noch Skins, Items, Rüstungen, Waffen und all den Kram. Mhm. Und Nintendo ist da im Moment jedenfalls noch, ich hoffe, das bleibt auch so, eine löbliche Ausnahme. Ich bin zwar mit der Preispolitik und auch dem Umfang so mancher Titel oft nicht mehr so richtig einverstanden, aber im Moment macht Nintendo diesen einen Punkt auf jeden Fall absolut richtig. Sie verkaufen Inhalte und nicht Skins. Das Doofe an der Situation ist aber, die Kids und die jungen Erwachsenen heute sind oft nicht mehr unbedingt an interessanten Geschichten und gutem Gameplay interessiert. Die wollen im Spiel gern die coole Rüstung oder so aussehen wie irgendeine aktuelle Berühmtheit oder irgendwas, ne, der Justin Bieber-Skin für Minecraft oder keine Ahnung, was auch immer. Und die Kids denken eben leider oft, oh, ich will aber in Call of Duty, dass meine MG in blau schimmert. Und zack, sind 4 Euro ausgegeben. Und ich befürchte, früher oder später wird Nintendo an dem Punkt auch ankommen. Müssen wahrscheinlich sogar. Dieses Games-as-a-Service-Ding.
Da können wir eigentlich froh sein, dass sie da immer eine Generation hinterherhinken in solchen Sachen.
Das war so gar nicht gemeint, aber du hast recht.
Ja, ich finde aber auch, was die Spielzeit angeht, also sag mal, wenn du jetzt früher einen Spieleumfang von 10 Stunden hattest, dann war das schon recht viel und auch okay. Heute würden da viele sagen, das ist zu wenig Umfang. Also wenn du nicht irgendwie 40, 50 Stunden an einem Spiel sitzt und sei es nur, manchmal werden ja auch Spiele manuell gestreckt, dass du viele Laufwege hast, um die Zeit hinzukriegen. Aber viele schauen auch auf die Spielzeit.
Da gibt es immer den Unterschied, finde ich, zwischen diesen kurzen Spielen, früher Star Fox oder F-Zero oder vielleicht auch Mario, wo der Wiederspielwert hoch war, um Sachen zu sammeln, freizuschalten, alles zu entdecken, und diese Tears of the Kingdom Spiele, die man einmal 100 Stunden spielt, aber dann wahrscheinlich auch nie wieder, weil man sich das ganz Große selten nochmal auflädt. Aber ich finde, ganz kurz zu Jörg seinem Ding, ich finde auch, Nintendo macht es mit dem Inhalt gut. Und wenn sie den Inhalt priorisieren und da eine Vision haben und es länger dauert, um das umzusetzen, weil es da viele Details gibt, also Tears of the Kingdom zum Beispiel, weil einfach alle Elemente, die zusammenkommen in dem Spiel, gut funktionieren müssen und auch den Rest nicht irgendwie kaputt machen dürfen, dann darf es von mir aus schon länger dauern, weil die Komplexität an sich echt hoch ist, unabhängig davon, wie viele Grafikassets oder Modelle oder Animationen man im Spiel hat. Aber ja, bei sowas finde ich das ja auch sehr gerechtfertigt.
Dann würde ich sagen, wir kommen zu meinem zweiten und somit auch letzten Thema für diese Ausgabe. Und das ist die Indie World Showcase und Nintendo Direct Partner Showcase vom 27. August. Und es fing an, wie gesagt, mit der Indie World, die ersten etwa 20 Minuten, Sea of Stars. Das erinnert optisch und vom Gameplay her stark an die alten Super Nintendo RPGs und das ist auf jeden Fall ein richtig gutes Spiel, ich kann das nur empfehlen und ich freue mich auf den Throes of the Watchmaker DLC. Dann gab's Peglin, das ist so wie Pachinko, so da fallen so Kugeln runter und prallen so an so Sachen ab. Sieht ganz interessant aus. Shovel Knight, Shovel of Hope DX, ja, es ist so ein Re-Release, so ein bisschen expandiert, so, aber jetzt nichts, wo ich scharf drauf bin. Metal Slug Tactics, das war nur kurz zu sehen, hat mich aber direkt angesprochen. Ich mag Metal Slug und spiele in der Art von Fire Emblem, deshalb bin ich da sehr interessiert. Alles andere in dem Indie-World-Part hat mich nicht angesprochen. Ich mache gleich weiter mit dem Direct-Part, möchte aber Dennis, Markus und Thomas jetzt erstmal auch zum Indie-World-Part was sagen lassen.
Es ist auch immer so ein bisschen komisch mit den Indie-Spielen auf der Switch. Ich weiß nicht, irgendwie sehe ich oft meine Switch nicht so als die Indie-Konsole. Aber ab und zu gibt es doch so ein paar Schmankerl. Ich habe auch ein bisschen Sea of Stars gespielt. Auf der PlayStation, glaube ich, was ich sehr cool finde, wie du schon sagst, SNS-RPG-Feeling. Hab's aber nicht durchgespielt, aber vielleicht kommt das irgendwann noch. Und das andere, was mich da jetzt auch in der Liste neugierig gemacht hat, war auch Metal Slug Tactics, einfach wegen der Reihe und dem Gameplay. Ich bin zwar nicht so der Fire Emblem-Spieler, mich jetzt im ersten Moment so Richtung Advance Wars erinnert, was nicht so genau dasselbe ist, aber einfach so ein bisschen mehr aus einem Konzept was Taktisches machen. Und ich glaube, mittlerweile ist es auch raus, oder? Ich würde es auf jeden Fall mal interessieren, es zu spielen oder auszuprobieren, aber ich würde jetzt auch nicht direkt Vollpreis dafür zahlen.
Wenn ich mich recht erinnere, fand ich die Direct furchtbar, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Ich meine, dass es die war, weil es war so absolut irgendwie nichts Interessantes für mich dabei und also jetzt mache ich den Jörg.
Ja, bitte, bitte, bitte.
Nee, ich weiß nicht, ich habe so die ganzen Dinger, sah doch oftmals gleich aus, immer dieses typische Pixel-Ding, was halt die Indies meistens haben und das reizt mich irgendwie nicht mehr und da fand ich Thomas' Kommentar eigentlich gut, ich sehe auch meine Switch nicht als eine Indie-Konsole, wobei ich tatsächlich auch ein paar Indie-Spiele habe, wie jetzt Limbo oder was auch immer, oder Conan, Chop Chop.
Das war witzig, ja.
Ja, ja, aber das ist so, ja, ich finde, die Indies waren halt einfach so, keine Ahnung, haben mich halt einfach nicht vom Hocker gehauen.
Mir wird gerade bewusst wieder, wie Nintendo fixiert ich bin, weil bis auf Shovel Knight vom Namen her habe ich keine Ahnung, was die Spiele sind alle. Also ich,
hast du es dir nicht angeguckt?
Nein. Also ich habe bestimmt mal durchgesappt, weil ich normalerweise das immer anschaue, aber ich glaube, mir geht's so wie Dennis auch und Thomas, es war irgendwie nichts Ansprechendes dabei.
Okay, dann machen wir mal mit dem Nintendo Direct Partner Showcase weiter. Wie gesagt, direkt im Anschluss hinten dran. Und wo ich auch bei den Indie-Sachen noch so, ja, das sieht ganz nett aus, fing das auch so an mit Tetris Forever, so, ja, eine Runde Tetris geht immer, okay, aber flippe ich jetzt nicht aus. Oh, Worms Armageddon, Dreamlight, SpongeBob SquarePants, Fitness Boxing 3, im Ernst, Fitness Boxing hört das denn nie auf?
Endlich!
Endlich? Du wartest drauf?
Nein, aber ich fand das erste echt ziemlich cool.
Okay. Jedenfalls, mit der nächsten Ankündigung nach Fitness Boxing 3 bin ich so glücklich geworden. Und zwar, ich muss das beschreiben. Fitness Boxing 3 ist vorbei und ins Bild schieben sich Ryu und Terry Bogard. Mit dem Text A Match to Remember. Und ich wusste genau, was da jetzt kommen muss. Denn in dem Spiel Capcom vs. SNK 2 gibt es vom Announcer vor Matchbeginn den Spruch This is gonna be a match to remember. Und ich sehe also dieses Bild mit dem Text und halte den Atem an. Denn entweder kündigen die endlich den dritten Teil an von Capcom vs. SNK oder die machen ein Remake oder Port von Capcom vs. SNK 2 und dann ja wahrscheinlich mit Online. Und ich liebe Capcom vs. SNK 2, mein absolutes Lieblings-Fighting-Game. Und der Text Capcom Fighting Collection 2 springt ins Bild. Und meine Augen werden größer und mein Puls fällt fast auf Null. Und als dann tatsächlich Capcom vs. SNK 2 ins Bild springt, habe ich so gejubelt.
Ja, verstehe.
Die erste Collection hatte online mit Rollback Netcode Also muss die zweite das auch haben. Und das heißt Capcom vs. SNK 2 mit Online. Und es lief so ein, zwei weitere Spiele der Collection, noch ein Spiel. Und dann sah man nochmal das Logo von Street Fighter Alpha 3. Aber das hatte an der rechten Seite so einen hellblauen Pfeil. Und dann wusste ich Street Fighter Alpha 3 Upper. Im Grunde ist das so eine Extended-Version mit mehr Kämpfern und noch mehr Spielmodi und so. Und ich juble schon wieder, denn das Game, also das Original-Game, liebe ich sowieso, aber Upper ist natürlich noch mal geiler. Und schon wieder mit Online. Kurz, Capcom hat mir die absolute Vollbedienung verpasst, indem sie diese Collection angekündigt haben. Und ich war und bin so happy, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Doof ist nur, dass das erst 2025 kommt. Und dann dachte ich, ja gut, die Direct läuft noch, da kann da jetzt nichts mehr kommen. Also noch viel glücklicher kann ich ja nicht werden. Castlevania Dominus Collection. Die 3DS-Spiele, die es damals gab, als Collection sofort erhältlich für 25 Euro. Und ich freue mich also schon wieder. Nicht ganz so wie bei der Fighting Game Collection, aber trotzdem habe ich mich gefreut, weil ich auch die Castlevania-Spiele super geil finde und die 3DS-Titel toll sind. Und dann war mir alles egal. Ich habe nur noch das Capcom-Logo und das Konami-Logo in den Augen gehabt und habe mich nur noch gefreut.
Das Schöne ist doch eigentlich immer, dass es eine Kleinigkeit braucht, auf die jeder einfach seinen Fokus hat. Und manchmal hat man Glück und wird bedient und manchmal nicht oder manchmal gleich doppelt, wenn es genau den Geschmack oder die Nostalgie von jemandem trifft. Und Capcom läuft ziemlich gut mit diesen Collections. Also wenn ich das auch bei Mega Man sehe, generell scheint Capcom da für dich der Publisher zu sein.
Ich denke auch, ja.
Ja, Capcom hat die letzten Jahre, was mich angeht, sehr geliefert. Square Enix übrigens auch.
Ja, sehr cool.
Was sagt ihr denn noch zur Partner Direct, die im Anschluss kam? Was ist euch da so ins Auge gefallen oder hat euch vielleicht gefreut?
Tatsächlich gar nichts. Es ging mir irgendwie genauso wie beim Anfang. Also natürlich waren da ein paar coolere Sachen dabei. Mein Fitnessboxing werde ich mir nicht holen, aber ich fand das erste eigentlich echt cool. Also das ist schon, da kommt man schon aus der Puste, wenn man das macht. Aber es ist halt einfach auch wieder, okay, Dragon Quest Remake, die kennt man ja. Sid Meier, keine Ahnung, will ich es am PC spielen, wenn ich es spiele, so rum. Five Nights at Freddy's, immer was davon gehört. Okay, Disney's Epic Mickey fand ich geil, aber das habe ich auf der Wii gespielt und passt für mich. EA Sports, ja. Also, keine Ahnung. Irgendwie war da so absolut gar nichts dabei, was mich irgendwie vom Hocker gehauen hat. Deswegen war das für mich so, ja, next.
Ja, also mir geht's eigentlich ähnlich wie Dennis. Also, mich hat auch nichts vom Hocker gehauen. Es waren ein paar bekannte Sachen dabei. Ja, Worms kennt man. Sah jetzt aber gefühlt irgendwie nicht viel anders aus als irgendwie das, was ich vor 25 Jahren mal gesehen habe. Und klar, SpongeBob kennt man auch. Disney sah auch schön aus. Aber war jetzt nicht so, dass ich jetzt bei irgendeinem Spiel gesagt hätte, da halte ich mal den Fokus drauf und schaue mir das mal näher an, sondern ja, also. So.
Auch hier sieht man schön, dass jeder seinen bisschen anderen Fokus hat.
Ja, auf jeden Fall.
Aber zeigt halt auch wieder, wie Nintendo fixiert ich dann doch wieder bin. Wobei mir ja da auch nicht alles zusagt, aber.
Ich finde, bei Nintendo darf man auch Nintendo fixiert sein.
Das sind einfach die Marken, ja.
Ja, das heißt ja nicht, dass andere Sachen nicht auch gut sind.
Will ich ja auch nicht bestreiten, aber mich hat es halt nicht so. Wobei mir generell dieses Jahr nichts so angemacht hat, ja.
Thomas, wo ist dein Fokus? Was hat dich angemacht an der Partner Direct?
Zum Beispiel, was mich da so am meisten interessiert hat, war, glaube ich, am Anfang Stalker. Das ist ein alter Klassiker vom PC und das erste Spiel war auf jeden Fall sehr gut. Ich habe es nie zu Ende gespielt und dann mit der Trilogie denkt man sich, ah, vielleicht ist das so eine Gelegenheit, das auch dann auch mal auf der Switch portabel einfach mal wieder aufzugreifen und durchzuspielen und die Fortsetzung kennenzulernen. Wobei man sich da auch wieder denkt, so ein bisschen, was wir vorhin das Thema hatten, was kriegen die Leute an PCs und auf den anderen Konsolen das neue Stalker 2, was kriegt Nintendo das Best-of von 2007, was trotzdem für dich einen guten Wert hat und alles, aber es zeigt halt wieder so ein bisschen den Gap. Ja, werde ich mir vielleicht mal irgendwann zulegen, wenn es mich reizt, weil ich da schon ein bisschen Lust drauf habe. Capcom-Fighting-Spiele, du weißt, ich bin da so ein bisschen drin, nicht so wie du, nicht auf demselben Level.
Ich habe auch das Street Fighter 6-Review mit dir sehr genossen.
Bisschen Nostalgie gibt's da für mich auch. Ich würde es mir jetzt leider nicht sofort kaufen, aber irgendwann mal so die alten Spiele mal wieder so angucken und ein paar Runden spielen bei jedem und zu gucken, was ich davon kenne und was nicht, würde mich reizen. Ich kenne Castlevania Dominus gar nicht. Deswegen war ich so ein bisschen, oh cool, da gab es auch mehrere Castlevania-Spiele, ist ja ganz cool. Dragon Quest als Remake, okay, habe ich auch nie gespielt. So ein Klassiker, wo man denkt, ja, das wird sich vielleicht lohnen, nochmal zu spielen. Ja, ansonsten danach leider so mit sowas wie Just Dance und FIFA und Lego Horizon kann man mich jetzt auf der Switch auch nicht unbedingt locken. Also da waren leider die Highlights dann irgendwie auch ausgeblieben, grob zusammengefasst.
Ja, ich erinnere mich auch noch, als die Direct durch war und meine Ekstase so ein bisschen nachgelassen hatte, habe ich dann nochmal geguckt, okay, was gab's denn da? Was war denn das alles? Und bei Lego Horizon habe ich dann schon nochmal geguckt, aber das hat mich einfach nicht angesprochen. Wobei ich die Lego-Spiele zumindest oft immer interessant finde. Mhm. Wirklich weggepustet hat mich zwar immer nur Lego City Undercover, aber die Lego-Movie-Filme 1 und 2 und auch den zweiten Batman fand ich auch noch ganz witzig. Deshalb war ich bei Lego Horizon so interessiert. Aber nee, das hat mich nicht abgeholt.
Ich meine, Undercover ist das einzige Spiel, wo so eine andere Richtung hat mit dem Open World und so GTA-mäßig Missionen machen, rumfahren. Während die anderen Lego-Spiele ja alle so dieses Durchlaufen, Sammeln, Rätsel machen und Story genießen mit Humor.
Ja, genau.
Da verstehe ich, dass Undercover raussticht. Ich meine, es ist immer so Tetris Forever, cool, eine Sammlung aus den Tetris-Spielen und vielleicht noch ein bisschen Geschichte dazu, aber kauft man sich nicht gleich. Star Wars Hunters dachte ich so, das sieht billig aus, bringt nicht gerade Ubisoft ein neues Star Wars-Spiel raus, okay, Worms Armageddon, ja, Worms, wer es kennt, hat es schon 5000 Mal gespielt oder gekauft und was auch immer. Ist so für die Vervollständigung, wenn man alles auf der Switch haben will, super, kauft man sich vielleicht. Aber ja, es ist so Hit and Miss, also muss schon Glück haben oder einfach seine Zeit abwarten, dass mal was dabei ist auf dem Level wie bei dir jetzt, Capcom Fighting.
Ja, sorry, also wenn da dein absolutes Lieblingsspiel angekündigt wird und das hat dann endlich online, weil früher hatte es das nicht, also da war ich einfach wirklich, Gehirn war mit Sauerstoff unterversorgt.
Endlich rausfinden, wie gut du bist gegen alle anderen.
Ach, da werde ich auf jeden Fall den Poppes versohlt kriegen, das garantiere ich dir. Ja. Ich sehe das ja bei Street Fighter 6 auch so, ich bin jetzt bei Platinum und wenn ich dann so allmählich an die Mastergrenze komme, merke ich, nee, da stoße ich wortwörtlich an meine Grenzen. Aber das ist auch völlig in Ordnung. Da habe ich gar kein Problem damit. Es wird auch genug Leute geben, die dann auf meinem Niveau spielen und darauf freue ich mich schon. Okay, dann würde ich sagen, für diese Ausgabe, für den dritten Teil war es das jetzt und uns erwarten noch Oktober, November und Dezember in der vierten Ausgabe. Ob ich da so zufrieden sein werde mit den Themen wie jetzt mit der Partner Direct, das werden wir abwarten. Aber ich freue mich auf jeden Fall darauf, mit euch auch dieses letzte Quartal von 2024 zu besprechen. Und deshalb heißt es von mir an dieser Stelle, tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Dennis, Thomas und Markus machen das Licht aus. Ciao.
Adios. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Tschüss, ciao und ade. Bis zum nächsten Mal.